Ich muss ein ganz normaler Mensch sein und ich kann auch ein Kind sein, weil auch Kinder können wunderbar das Wichtigste tun, nämlich Hilfe holen. Und wenn ich mir eine Situation nicht zutraue und ich aber trotzdem es schaffe, Hilfe zu holen, dann ist der wichtigste Schritt in der Rettungskette letztlich getan und das kann jeder.
Unser neuer Podcast Essen im Ohr.
Mein Name ist Julia Krüsemann und ich freue mich heute ganz besonders auf, naja, man kann schon sagen, eine kleine Reise um die Welt. Ich treffe heute hier meinen Interviewgast Gordon Wenzek. Er arbeitet beim Innenministerium NRW. Er ist Lehrbeauftragter bei der Polizei und engagiert sich ehrenamtlich bei der Wasserwacht Essen. Er ist außerdem Vorstand des Stadtverbandes der Essener Kinder- und Jugendverbände und er war vor rund einem Dreivierteljahr mit einer Jugendgruppe in Tel Aviv, als gerade der Krieg ausgebrochen ist. Von der Fahrt in Essens Partnerstadt Tel Aviv wurde in sämtlichen überregionalen Medien, wie zum Beispiel dem Stern, dem Spiegel und auch der Bild berichtet. Wie das war und was davon heute noch übrig geblieben ist, darüber wollen wir in den nächsten 45 Minuten sprechen. Hilft es eigentlich, in solchen Krisensituationen ausgebildeter Polizist zu sein? Kann man die Ruhe bewahren oder ist man in bestimmten Situationen auch einfach nur Mensch? Die Fragen sind also, ihr hört es schon, so vielseitig wie die Aufgabenbereiche dieses Mannes und deswegen freue ich mich heute umso mehr auf das Gespräch mit ihm. Herzlich willkommen, Gordon Wenzek.
Hallo.
Polizei, Jugendverband und Wasserwacht. Sie haben sehr, sehr viel auf Ihrer Liste stehen. Wie spricht man Sie eigentlich am besten an oder in welcher Funktion spricht man Sie am ehesten an?
Grundsätzlich mit Gordon, das ist im Ehrenamt und hier im Ruhrgebiet, glaube ich, die Ansprache schlechthin, den Vornamen Gordon.
Polizei, Jugendverband und Wasserwacht, das ist ganz schön viel, was auf Ihrer Liste steht. Was ist denn so der letzte Einsatz, der Sie begleitet hat oder so das letzte, was Sie erlebt haben?
Das letzte große waren, wo meine Kolleginnen und Kollegen in Bayern im Hochwasser im Einsatz waren in diesem Jahr und ich persönlich 2021 in Euskirchen und im Ahrtal. Weil man da doch Dinge gesehen hat, die man zwar aus dem Fernsehen kennt, aber wenn man dann vor Ort ist und diese Hilflosigkeit der Menschen sieht, die aber trotzdem in ihrem positiven Aktionismus etwas bewirken und wir kommen dazu und unterstützen, kriegen Dankbarkeit gezeigt. Das ist was, was wirklich im Menschen stecken bleibt und was Ehrenamt so besonders und vielfältig macht.
Auf die vielen verschiedenen Aufgaben und vor allen Dingen auch auf das Ehrenamt kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Vorab möchte ich einmal alle Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle begrüßen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt heute bei dieser doch durchaus spannenden und auch vielseitigen Folge. Und es ist wie ein Geschenk für uns an dieser Stelle. Es ist die Folge 112 und das passt ja auch irgendwie, oder?
Schon, 112, das lernt man als kleines Kind schon, ist wie die 110, wenn man Hilfe braucht, anrufen und Hilfe kommt. Und dann sind wir auch manchmal mit dabei.
Dabei sind wir heute auch. Wir sprechen gleich über all die ganzen Aufgabenbereiche, die Sie betreffen. Vorerst machen wir das immer gerne so, dass wir Sie einmal vorstellen, um einfach einen kleinen Eindruck von Ihnen zu gewinnen. Wer sind Sie eigentlich so? Und das machen wir im kurzen Fragen- und Antworten-Spiel. Vollständiger Name.
Gordon Alexander Wenzek.
Wann und wo geboren?
Im schönen Essen im Jahr 1984.
Im schönen Essen? In welchem Stadtteil denn?
Ja, im Essener Norden. Das Krankenhaus gibt es nicht mehr, aber aufgewachsen bin ich im Essener Süden in Haidhausen.
Wo wohnen Sie derzeit? In welchem Stadtteil?
Großwerden, Haidhausen.
Also hat es Sie wieder zurückgezogen?
Auf jeden Fall. Essen ist schön, Haidhausen ist schön, also wenn man da seine Freizeit nicht verbringen möchte und verbringen kann, dann hat man schon was verpasst. Wobei, es gibt auch andere tolle Stadtteile in Essen.
Ihre Ausbildung?
Im Ehrenamt, Rettungshelfer, im Rettungsdienst. Bei der Polizei bin ich im gehobenen Dienst, habe ich studiert. Danach habe ich Jura studiert, nicht beendet. Und ja, in den Funktionen und Tätigkeiten bin ich unterwegs.
Anzahl der Ehen und der Kinder?
Eine Ehe, keine Kinder.
Haustiere?
Es war eine Schildkröte. Die war sehr alt.
Ja, die werden ja auch alt, oder?
Ja, und jetzt wächst ein schöner Baum aus ihr.
Wie hieß die?
Julia.
Oh, das ist ja, also.
Wir gucken uns gerade an, muss man vielleicht dazu sagen. Das ist ein Zufall, ja. Julia.
Größtes Hobby?
Das Ehrenamt bei der Wasserwacht.
Liebster Ort in Essen?
Die Ruhr.
Ein bestimmtes Stück an der Stelle?
Ja, in Essen-Werden im Löwental.
Okay. Größte Stärke?
Geduld.
Größtes Laster?
Schokolade.
Man kennt's. Ich habe noch eine kleine Entweder-Oder-Runde vorbereitet. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Fleisch oder Gemüse?
Fleisch.
Urlaub, Berge oder Meer?
Meer.
Die Antwort, die kam ganz deutlich. Meer. Okay. Hat vielleicht auch so ein bisschen was mit dem Wasser dann wieder zu tun, oder?
Es gibt tolle Bergseen, aber die sind kalt.
Und das Meer ist an mancher Stelle wahrscheinlich
trügerischer, genauso kalt. Für mich geht es jetzt nach Kanada nächste Woche in den Norden und da ist auch das Wasser nicht so wie in Florida beispielsweise, aber trotzdem traumhaft schön. Also es zieht mich immer wieder ans Wasser.
Bayern München oder Bayer Leverkusen?
Borussia Dortmund.
Mhm. Podcast oder Buch?
Beides.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Arbeitet man bei der Wasserwacht eigentlich auch als Nachteule?
Man arbeitet immer und spontan. Also es gibt natürlich Dienstabende und Schwimmzeiten, die festgelegt sind. Die Schwimmzeiten suchen wir uns nicht aus, die Dienstzeiten schon. Aber wenn der Melder losgeht im Zweifelsfall, dann ist es jede Tag- und Nachtzeit.
Sind wir schon eigentlich, oder da sind wir eigentlich schon mittendrin, Thema Arbeit, die Wasserwacht. Ein Begriff, den man sich jetzt selbst so ein bisschen herleiten kann, Wasserwacht. Man kann sich vorstellen, okay, das sind Wächter, also Personen, die auf dem Wasser aufpassen. Das ist jetzt erstmal so meine erste Interpretation. Wie würden Sie das beschreiben? Was ist eigentlich die Wasserwacht oder was macht ein Wasserwächter?
Ja, die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ist letztes Jahr 140 Jahre alt geworden. Also es ist ein sehr, sehr alter Begriff. Und natürlich Wache, aufpassen ist im Deutschen im Begriff, der zu dem, was gerade beschrieben wurde, durchaus passt, aber es ist eigentlich viel mehr. Unser oberstes Ziel ist es nämlich die Verhinderung des Ertrinkungstodes. Vielleicht ein sperriger Begriff, aber daran orientiert sich letztlich unser gesamter Arbeitsalltag. Von kleinen Kindern bis, also die ganze Gesellschaft ist ja irgendwie immer mit Wasser in Berührung, sei es morgens den Kaffee und Tee aufzubrühen, sei es die Freizeit an Gewässern, sei es der Schwimmunterricht oder auch Zufallsbegegnung mit dem Wasser. Heute hat es sehr stark geregnet, kann man vielleicht sagen. Das passt nicht zum Sommer, aber spontane Hochwasser können immer und überall auftreten. Also Wasser ist wie der Straßenverkehr immer und überall präsent für alle von uns.
Sie haben es gerade gesagt, heute ist ein sehr regnerischer Tag. Sie fahren im Urlaub auch gerne ans Wasser. Sind Sie mehr so der, ich mag es, wenn es draußen regnet, Typ?
Nee, Sonne ist schon gut, wenn ich meinen Schatten habe.
Wie kann ich mir die Arbeit vorstellen? Also Menschen davor bewahren oder vor dem Ertrinken bewahren. Wie sieht das konkret aus? Wie kann man sich so den, naja, in Anführungsstrichen klassischen Arbeitsalltag, den wird es wahrscheinlich nicht geben, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht sowas aus?
Also man muss sich erstmal von diesen vielen Heldenbekundungen im Internet oder auch im Fernsehen, also Baywatch als alte Sendung, Serie, wirklich lösen, weil es ist vielfältiger, was wir machen. Bei uns fängt es an, dass wir im Kindergarten Kindern das Wasser näher bringen, also mit Freude. Wir haben ein kleines Kinderbuch rausgebracht, Sommersonne, Badespaß, was letztlich beschreibt, was ich als Kind und als Familie letztlich erlebe, wenn ich zum Badesee, zum Wasser gehe oder ins Freibad. Woran muss ich denken? Und das ist von der Sonnencreme über dem Sonnenhut, vielleicht was zu trinken, was ich mitnehme, aber auch schon klar zu machen, dass da jemand sein sollte. Das muss nicht zwingend einer von der Wasserwacht sein. Das kann auch jemand sein, der einen Rettungsschwimmer hat oder von einer anderen Hilfsorganisation, die ja sehr ähnliche Ziele verfolgen wie wir. Hauptsache, man lernt schon als Kind, dass man zu überwachten Badegewässern geht und nicht einfach, boah, da ist eine Pfütze, da springe ich jetzt rein. Und wenn mir was passiert, dann ist keiner da, der mir helfen kann. Oder es muss ja nicht zwingend was passieren. Es kann ja auch einfach nur ein Gewässer sein, was mir fremd ist, was Besonderheiten aufweist, wo jemand darauf hinweist. Also wir sind Menschen, die Hilfestellung geben, schon im frühen Alter. Und was ich eben beschrieben hatte mit den Piepsern und den Meldern, dass man in den Einsatz gerufen wird, die 112. Podcast-Folge, der Notruf der Feuerwehr und der Rettungsdienste, das ist auch nicht zwingend das, worauf jeder Lust hat bei der Wasserwacht. Wir haben durchaus Menschen, die sagen, ja, ich möchte Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen das Schwimmen beibringen. Menschen, die zu uns gekommen sind, die einfach von der Kultur her mit dem Wasser so nicht in Verbindung gekommen sind, diese Möglichkeit zu geben, im Schwimmbad sich sicher zu fühlen oder an anderen Badegewässern. Bis hin zu Menschen, die sagen, yo, ich bin der Techniker, ich möchte mit Motoren rumschrauben. Also wir sind quasi ein Querschnitt der Gesellschaft.
Mhm. Und das, was ich da jetzt raushöre, ist, also nochmal so dieses Bild vom Anfang. Bei der Wasserwacht stellt man sich ja durchaus vor, da ist dieses Boot vom Deutschen Roten Kreuz, was man immer mal wieder sieht auf dem Baldeneysee. Da stehen meistens zwei Personen drauf, die dann gucken, okay, ist alles in Ordnung, geht's allen gut? Das heißt, der Aufgabenbereich ist sehr viel größer und fängt quasi schon so ein bisschen bei dieser lehrenden Funktion an, wie zum Beispiel, hey Kinder, passt auf und springt nicht einfach so in Pfützen.
Ja, obwohl das macht ja Spaß und macht doch, glaube ich, jeder. Aber es fängt beim Erste-Hilfe-Kurs an. Das ist, glaube ich, die Basis, egal wo man tätig sein möchte, bei der Polizei, Feuerwehr, im Rettungsdienst, bei allen Hilfsorganisationen, die Erste Hilfe, letztlich das natürlich, und das ist auch ganz toll mit Kindern, weil sie die einfach mitmachen, dieser natürliche Hilfereflex, was Gutes zu sehen in den Menschen was Gutes zu tun und weil man weiß, man kriegt auch was zurück. Und ich glaube, umso mehr Menschen sich mit diesem Thema, zum Beispiel Erste Hilfe oder Gefahren an und in Gewässern auseinandersetzen, umso mehr bringt es uns alle nach vorne, weil wir, ja, wenn ich helfe, dann weiß ich, wir werden auch andere Menschen helfen. Und da fängt's an. Also es ist wirklich sehr basic, wo man einsteigen kann bei uns. Und natürlich dieses Bild auf der Ruhr, wo wir unterwegs sind. Die Wassersport-Community ist eine große Familie und wir kommen aus den verschiedensten Bereichen. Manche von uns sind Segler, manche haben einen Motorbootführerschein, manche sind einfach nur Schwimmer, wo ich herkomme, andere sind Taucher. Die haben alle mit Wasser zu tun und sind am Wasser oder wandern einfach nur oder betreiben Sport am Wasser. Und man unterstützt sich, man hilft sich auf dem Wasser.
Mhm. Jetzt sagen Sie selbst schon so, Sie kommen selbst aus dem Schwimmerbereich. Das heißt, Sie sind früher mal im Sportverein gewesen. Wie kamen Sie zur Wasserwacht?
Ja, meine Mama war Grundschullehrerin und auch schon immer begeisterte Schwimmerin. Und die hat mich dann natürlich in frühen Jahren schon zum Werner Turnerbund nach Werden mitgenommen zum Schwimmen. Und dann hatte ich den Willi Löbbert und den Christian Keller. Das waren so die, die uns an die Hand genommen haben damals und das Schwimmen beigebracht haben. Ja, und dann war ich mal Leistungsschwimmer. Und viel unterwegs mit der SGS. Und dann, ja, so bin ich eigentlich auch zur Rote Kreuz, zu all meinen Tätigkeiten gekommen, über diesen Schwimmsport und dieses Netzwerk des Schwimmens. Ich war Austauschschüler in den USA 1997. Und meine Gastfamilie, die Kinder in meinem Alter, hatten ein Jugendferienprogramm beim Los Angeles County Fire Department, Junior Lifeguard Programm. Also das, was wir langläufig als Baywatch kennen. Und ja, dann.
War das dann auch so, wie man sich das vorstellt, Baywatch?
Jein. Also ja, rote Hosen, rote Bojen. Wir als Jugendrettungsschwimmer hatten blaue Hosen und gelbe Bojen, aber die waren genauso cool. Und dann haben wir am Strand bei 30 Grad und Sonnenschein im T-Shirt und der Badeshort Reanimation und Erste Hilfe und Joggen und Schwimmen und Paddeln auf Surfbrettern und alles das, was man am Wasser so erleben kann. Und man hat spielerisch letztlich erlebt, wie man sich und Menschen helfen kann in der Notsituation. Ne? Und dann ja, kommt so der eine oder andere Fall, der auch bei uns am Strand passiert ist. Und dann dachte ich mir, warum mache ich das hier in den USA? Ich bin doch die meiste Zeit meines Lebens in Deutschland. Und dann schaut man nach links und nach rechts und dann findet man auf einmal Hobbys und das, ja, dieses Menschen helfen und mit Menschen arbeiten wollen. Und dann öffneten sich auf einmal ehrenamtliche und berufliche Wege.
Wobei das natürlich auch mal eine coole Aktion wäre, diese Baywatch-Sache hier mit nach Essen zu holen. Vielleicht würden sich dann noch mal mehr Leute spielerisch, spaßtechnisch gesehen jetzt dazu entscheiden, oder?
Naja, wir machen das schon spielerisch und mit sehr viel Spaß. Sonst wären wir gar nicht so eine große Truppe, die ja ihre Freizeit damit verbringt, Menschen zu helfen, schwimmen zu lernen, neue Techniken. Also ich sag mal, wenn man im Schwimmbad ist und von der Badaufsichtsperson das Schwimmen beigebracht bekommen hat, das Seepferdchen oder in einem Schwimmverein oder bei uns und man möchte einfach ein bisschen mehr machen, dann sucht man sich genau die Ecke und die Nische, worauf man Lust und wo man Spaß empfindet und dann entwickelt sich so viel. Das ist, ja, bei mir hat sich ein ganzer Berufszweig quasi entwickelt.
Welche oder über die Aufgabenbereiche haben wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen, die da alle reinfallen? Wie viel Prozent der Zeit, wenn man das so sagen kann, im Ehrenamt verbringt man denn dann wirklich auf dem Wasser?
So viel, wie man möchte. Ich bin ja irgendwann so in die Leitungsebene gerutscht, weil man sagt, okay, das ist ein total tolles Ding. Das, was ich erlebt habe, das möchte ich auch anderen zugänglich machen. Und dann verwaltet man, da macht man sich Gedanken und Strategien, wie man Projekte und Programme umsetzen kann. Unser Naturschutzprojekt zum Beispiel, als das angerollt ist, das war viel Arbeit. Dann ist man fern vom Wasser, aber irgendwie findet man doch dann noch so einen Tag, wo man dann auf dem Boot ist oder einfach nur an unserer Wachstation mit Freundinnen, mit Kollegen grillt und auch teilweise dann Ausbildungen miteinander macht, so wie es gerade halt passt. Es soll ja Spaß machen, es ist ja ein Ehrenamt, es ist ja keine Zwangsjacke, die man anhat, sondern macht das aus Überzeugung und weil es Spaß macht und man sich weiterbilden will und mit netten Leuten zusammen sein will. Also man kann sich das schon einteilen. Also wenn man möchte, ist man viel auf dem Wasser und ich bin irgendwie so ein bisschen davon weg, da kriegt man auch nur Sonnenbrand.
Sonnenbrand haben Sie jetzt nicht im Gesicht. Das heißt, wann war Ihre letzte Zeit mal auf dem Wasser?
Ja, ich hatte dieses Jahr schon Sonnenbrand und zwar zu einer Zeit, wo es eigentlich bewölkt war und man echt unterschätzt, wie viel UV-Strahlung trotzdem noch durchkommt. Also dieses Jahr hat es mich schon erwischt und das ist eigentlich peinlich, weil wir, ja, unser Job ist es ja eigentlich auch auf solche Dinge aufmerksam zu machen und sei es nur einen Hut aufzuziehen, der so ein bisschen was abhält. Ja, dann wird man erinnert an das, was man predigt. Ja.
Dann kommt der rote Helfer quasi auf dem roten Boot angefahren und rettet.
Ja, dann geht man mal in Schatten, trinkt einen großen Schluck Wasser und dann ist auch alles gut.
Schauen wir mal so ein bisschen auf die Situation auf dem Wasser. Ich entscheide mich jetzt dazu, diese Schicht, kann man das eigentlich sagen, dann sind das so, oder kann ich mir das vorstellen, wie ich stelle mich jetzt quasi zur Verfügung, am Samstag 8 Stunden lang über ein bestimmtes Ruhestück zu fahren und dann fahre ich das rauf und runter und passe einfach auf, dass da nichts passiert? Oder wie kann man das sich konkret vorstellen?
Ja, also wir sind im April, starten wir dann, wenn so die Wassersportsaison beginnt. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn der See oder auch die Ruhe leer ist, sondern wenn Wassersportler unterwegs sind. Die ersten Segler sind auf dem Wasser unterwegs, die ersten Tretbootfahrer, die Verleihe machen auf und das ist dann quasi unser Start der Saison. Das geht dann bis in den Oktober rein, an Wochenenden und an Feiertagen. Also wenn wirklich viele Menschen am Leinfahrt oder auf dem Wasser unterwegs sind, dann trifft man sich morgens. Wir haben so einen Kernzeitplan von 10 bis 18 Uhr. Manche sind ein bisschen früher da, so wie es einfach passt. Manchmal teilt man sich das auch auf. Manchmal trifft man sich auch mittags zum Grillen, ist mal ein paar Leute mehr. Und das Erste, was man macht, sich das Wasser anschauen, weil davon macht auch, also ich sag mal, wenn das Wasser undurchsichtig ist, wenn irgendwo schaumig ist, dann muss ich mir auch überlegen, warum ist das so? Warum ist da vielleicht eine Verunreinigung? Das kann für mich ja auch und für andere Wassersportler eine Gefahr darstellen. Dann fährt man seinen Wachabschnitt ab. Da sieht man schon, was sich so entwickelt hat, wie sich die Natur entwickelt, wo sind Wasservögel ganz viel unterwegs, da ist man natürlich deutlich vorsichtiger, man sieht die ersten Wassersportler und hat so einen Eindruck von, was ist denn heute überhaupt los und der Wetterbericht, der tut sein Übriges natürlich auch.
Okay, das heißt, der eigentliche Job, wenn ich auch auf dem Wasser bin, geschieht ja eigentlich schon sehr viel vorher, oder?
Ja, ist die Prävention. Also unser Ziel ist es ja, dass eben nichts passiert und dass wir frühzeitig auf Gefahrensituationen aufmerksam machen, dass es eben nicht zu einer Gefahrensituation kommt, dass wir eben nicht retten müssen. Und sei es im Schwimmbad, wie gesagt, Kindern das Schwimmen beibringen, dass sie die Gefahren kennen, dass sie gar nicht in die Situation kommen und auf dem Wasser geht es genau um dasselbe auch.
Was war denn so mal ein typisches Einsatzszenario, was Ihnen passiert ist?
Das war Pfingsten vor einigen Jahren, wo ein PKW über die Brücke in Werden hinausgefahren ist, durch das Geländer durch. Die Person hatte einen internistischen Notfall und ist dann mit dem Fahrzeug abgesunken. Und durch eine Veranstaltung waren wir auch unmittelbar in der Nähe. Polizisten der Hundertschaft aus Essen sind ins Wasser gesprungen, die Scheibe wurde eingeschlagen. Das Fahrzeug wurde von uns fixiert, die Person wurde rausgeholt, reanimiert und ist auch lebend abtransportiert worden. Gleichwohl, einige Tage später endete es nicht schön, aber das war so an der Ruhr in Werden das Krasseste in den letzten Jahren, was wir erlebt haben. Das ist glücklicherweise nicht alltäglich. Das meiste sind technische Hilfeleistungen oder wenn jemand mit dem Tretboot die Ruhr zu Tal gefahren ist, das heißt mit der Strömung und dann guckt man auf die Uhr und sagt, oh, die Hälfte der Zeit ist um, jetzt muss ich zurücktreten und stellt fest, man paddelt oder man
kommt
nicht richtig hin und dann sind wir auch schon mal gerne behilflich.
Jetzt haben Sie gerade das Szenario sehr schnell erzählt, was passiert ist. Jetzt stürzt dieser PKW die Brücke herunter, hunderte Einsatzkräfte springen rein. Und Sie sind mit dem Boot auch irgendwie dort. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das dann vor Ort? Wie kommunizieren Sie miteinander? Wer macht was? Wie geschieht da so eine Absprache?
Funk, persönliche Absprache. Also das Boot fährt natürlich erstmal hin. Man sondiert die Lage. Man schaut, ob es für die anderen Einsatzkräfte auch sicher ist, ins Wasser zu gehen. Die Polizistinnen und Polizisten, die damals in das Wasser gegangen sind, haben auch alle in ihrer Ausbildung eine Rettungsschwimmausbildung genossen, beziehungsweise für die Einstellung des Polizeiberufes schon. Da haben wir nämlich als Wasser auch einen sehr engen Kontakt zu, wenn sie bei uns die Ausbildung machen. Das heißt, wir wissen schon mal grob, das sind keine Laien, die ins Wasser gehen. Die wissen schon, was sie tun. Die sind vom Berufswegen in dem Fall auch geschult, miteinander im Team zu arbeiten und mit uns zusammen. Und wir reichen die Leinen an. Wir sind teilweise dann mit im Wasser und schauen, dass es für alle sicher abläuft. Wir sind ja auch für uns da. Jeder soll, der hilft, auch gesund nach Hause kommen. Das heißt, man muss auch abwägen, wie weit gehe ich, an welcher Stelle und was kann ich tun, um der Person zu helfen, aber auch selbst sicher nach Hause zu kommen.
Wie weit geht man dann so an seiner eigenen Stelle? Also wann, sicherlich spielt da so die eigene Sicherheit, Sie haben es gerade schon gesagt, eine große Rolle. Also ich begebe mich selbst nicht in Gefahr, weil das ja wieder weitere Konsequenzen mit sich ziehen würde. Aber was geht einem in diesem Moment durch den Kopf? Da ist jetzt eine Person, die ist unter Wasser und die braucht jetzt wirklich meine Hilfe. Habe ich die Sekunden im Nacken und denke, oh Gott, das muss jetzt ganz schnell gehen. Kann ich ruhig bleiben? Wie läuft das ab?
Ich muss ruhig bleiben. Das Wichtigste ist, für sich klar zu sein und zwar im Voraus, wie weit gehe ich in welche Situation. Wenn ich in der Situation selber mir erst einen Gedanken mache und den Kopf mache, so was mache ich denn jetzt, dann diese Kapazitäten habe ich nicht. Ich bin dazu da, Menschen zu helfen, weil ich im Zweifelsfall der Einzige bin oder das Team, das Einzige, was dieser Person helfen kann. Und dann mache ich alles das, was notwendig ist. Und ja, man begibt sich manchmal in Gefahr, weil man ganz genau weiß, nach mir dauert es ziemlich lange, bis mehr kommen, die helfen können. Und es geht ja wirklich unter Wasser um Sekunden. Und Gefahren, die am Land zum Beispiel unproblematisch sind, also ein Herzinfarkt, wenn man zusammen sagt, wir sitzen hier in Stühlen und ich sage in diesem Stuhl zusammen, jeder kriegt es mit, dann kann man Hilfe rufen, 112, und dann kommt medizinische Hilfe. Passiert mir das im Wasser, dann ist das vielleicht ein leises Ertrinken, vielleicht bekommt es keiner mit. Mhm. In dem Fall hat man es mitbekommen. Dann muss man natürlich schneller agieren. Da kommt Wasser, da kommt, was die Atmung bedroht. Da kommt Wasser, was Krämpfe auslösen kann. Man hat einfach viel, viel, viel mehr Gefahren. Und deswegen muss man sich da im Vorhinein natürlich schon im Klaren sein, wie weit gehe ich, was tue ich. Und das klappt eigentlich gut, weil wir viel miteinander trainieren und voneinander wissen, wie unsere Ausbildungsstände sind. Das ist, glaube ich, das A und O.
Jetzt ist man ja am Land, ich sag mal, mobiler als im Wasser. Man kennt das selbst. Oder wenn ich jetzt irgendwie, ich war damals übrigens auch im Sportverein bei der SGS. Im Wasser ist man ja nochmal sehr viel tiefer quasi, liegt man tiefer mit seinem eigenen Körper. Das heißt, ich kann mich quasi mit diesen Schwimmbewegungen oben halten, aber trotzdem ist der Kopf ja sehr viel mehr in der Nähe vom Wasser. Wie ist das da mit der Kommunikation? Also ist das schwieriger? Gibt es da vielleicht Tipps und Tricks? Verständigen Sie sich da mit so einer Zeichensprache?
Genau, es gibt Zeichensprachen, die auch aus dem Bereich des Tauchens kommen. Und es sind natürlich Abläufe, die teilweise standardisiert sind, die dann ablaufen, dass auch die anderen genau wissen, was kommt als nächstes. Das ist aber sehr technisch, muss man sagen.
Okay. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das da ist. Das höre ich raus auf jeden Fall und dass das funktioniert. Jetzt ist das ja ein Job oder ein Ehrenamt mit sehr viel Verantwortung. Das heißt, ich bin mit dafür verantwortlich, mit meinem Team anderen Menschen im Notfall das Leben zu retten und mich auch selbst, soweit ich das kann und möchte, natürlich auch in gewisser Art und Weise in Gefahr zu begeben. Wie geht man damit um? Wie gehen Sie damit um? Wie bereitet man sich auf sowas vor?
Wie bereitet man sich darauf vor? Man spricht über Szenarien, die schon passiert sind. Uns hat das natürlich sehr überrascht, als auf einmal über eine Brücke ein Auto in die Ruhr reinfährt. Es gab Situationen, wo Menschen, nicht nur in Essen, von der Fahrbahn abgekommen sind ins Wasser, aber auf einmal aus 4-5 Metern Höhe mit einem Auto in die Ruhr reinzufallen, das kennt man eigentlich aus dem Fernsehen, dann ist man davor, guckt sich an und muss sich dann natürlich auch Gedanken machen, so, was machen wir jetzt als erstes? Wie kriegen wir Unterstützung hin? Wer kann unterstützen? Das spricht man durchaus durch und das ist auch, ich glaube, das Wichtigste über solche Einsätze, nicht nur mit sich selbst im Team zu sprechen im Nachgang, sondern auch mit anderen Leuten, dass sie wissen, auf was sie sich einlassen, was kann im schlimmsten Fall passieren. Aber warum sprechen wir eigentlich über schlimme Dinge? Eigentlich ist es doch total schön, dass es im Regelfall gut geht und dass wir eben dafür da sind, dass es gut geht. Aber wichtig ist, darüber zu sprechen, es nicht unter den Tisch zu kehren. Und wenn wir merken, dass jemand Probleme mit so einer Situation auch im Nachgang hat, ist das Wichtigste, dafür auch ein offenes Auge zu haben, dass wir auch nach solchen Situationen, stressigen Situationen, unerwarteten Situationen langfristig gesund nach Hause gehen.
Was sind denn so die meisten Fälle, wegen denen Sie gerufen werden?
Überforderung im Wasser aufgrund gar nicht mal so schlimmer Dinge im ersten Moment. Also man kann sich das vorstellen, man geht ins Wasser rein, ist überhitzt, hat nicht auf die Badregeln geachtet, wo es heißt, jo, kühl dich ab, bevor du ins Wasser gehst, schau dir an, wie warm das Wasser ist, schau dir die Umgebung an. Dann ist man im Wasser, kommt auf einmal dem Warmmuskel mit kaltem Wasser in Berührung und kriegt einen Krampf. So, dann löst man im Wasser schwebend einen Krampf. Wir haben das bei der EM gesehen, Fußballspieler, die ganz lange gespielt haben, in der Verlängerung waren und dann kriegen die ersten Krämpfe und dann kommen die Mitspieler an und man liegt auf dem Rücken und dann wird das Bein gedehnt, der Krampf wird da rausgedrückt. Das ist jedem wahrscheinlich schon mal passiert. Und die unangenehme Situation im Bett, man wacht nachts auf, hat einen Wadenkrampf, unangenehm ohne Ende, da ist man schon so ein bisschen überfordert, man muss aufstehen. So, und das Ganze im Wasser, in einem dreidimensionalen Raum, schwebend, das kann Menschen überfordern. Und wenn man dann in einem Bereich ist, wo man diesen, ja, eigentlich nicht schlimmen an Landnotfall hat, aber im Wasser, ist das auf einmal lebensgefährlich. Und wenn dann keiner aufpasst, keine Badeaufsicht da ist, der helfen kann, keiner, der das mitbekommt, man dann untergeht, dann hat man ein Problem. Und das sind dann natürlich die eher schlimmeren Fälle. Aber wir sind eigentlich dazu da, vorher aufmerksam zu sein, Prävention zu betreiben. Und kann man eigentlich nur jedem raten, geht gerne schwimmen, aber bitte da, wo eine Badeaufsicht da ist.
Mm-hmm. Sind wir doch vielleicht direkt mal an dieser Stelle ein bisschen präventiv. Gibt es Tipps an der Stelle, wenn das einem mal passiert? Also wir haben jetzt gehört, okay, es ist schwieriger, das im Wasser zu lösen als an Land, natürlich. Aber gibt es vielleicht irgendeinen Tipp, wie ich mich in dem Moment verhalten kann? Wie kann ich besonders gut auf mich aufmerksam machen? Oder wie verhalte ich meinen Körper? Gibt's da was?
Wenn man schwimmen lernt, dann lernt man ja so quasi als Seestern an der Wasseroberfläche zu schweben und das ist schon mal das Erste, man sollte ruhig bleiben. Das ist gar nicht so schlimm, es ist nur ein Krampf und man muss nur über Wasser bleiben. Und wenn man sich ganz bewusst macht über das, was passieren kann, dann hat man in der Situation eine Lösung. Beinkrampf quasi an den Fuß fassen, mit der einen Hand umfassen, versuchen zu dehnen und gleichzeitig im Wasser schwebend rufen um Hilfe, aber auch nur dann, wenn man wirklich Hilfe braucht. Aber das ist eine Situation, um Hilfe rufen, auf sich aufmerksam machen. Und wenn man eine der wichtigsten Baderegeln auch befolgt, nämlich nicht alleine zum Wasser zu gehen, zu sagen, man geht jetzt ins Wasser und dann kommt die Hilfe, dann ist das relativ unproblematisch.
Okay.
Man kann das aber auch üben im Schwimmbad. Also wenn man weiß, jo, ich habe einen kleinen Bauch, ich gucke gerade an mir runter und ich muss irgendwie in den Fuß kommen und das Bein dann zu dehnen und den Wadenkrampf vielleicht rauszukriegen, den ich vielleicht zwischendurch mal habe, das im Schwimmbad einmal probiert habe, dann ja, hat man sich vorbereitet.
Und dann ist man auch für diese Situation einfach schon mal so ein bisschen wieder zurückversetzt, so, ah, das hatte ich schon mal, jetzt mache ich das. Jetzt ist Ihr Team, die Wasserwacht, in dieser Saison für den Ruhrabschnitt zwischen Werden und Kettwig verantwortlich. Das heißt, Sie passen auf. Wie viele Rettungsschwimmer gibt es eigentlich bei uns hier in Essen? Wie groß ist da so der Bestand, gerade der Ehrenämtler vielleicht?
Also bei der Wasserwacht sind wir circa 100 Ehrenamtler. Dann gibt es noch Kolleginnen und Kollegen von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die oben in Heising am Baldeneysee sind, den oberen Ruhrabschnitt also mit überwachen. Und dann gibt es viele, viele Menschen, die glücklicherweise im Rahmen der Breitenausbildung wie ein Erste-Hilfe-Kurs ihre Ausbildung zum Rettungsschwimmer, zur Rettungsschwimmerin machen. Lehrerinnen und Lehrer, die eine Rettungsbefähigung häufig haben. Und da werben wir auch immer für, mindestens das Rettungsschwimmabzeichen, das deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber zu absolvieren, weil dort viele Methoden drin sind. Einmal zur Selbstrettung, also reflektieren, überlegen, welche Gefahren gibt's da, aber dann auch zur Fremdrettung. Das ist so der erste Schritt, um in den Bereich einzusteigen. Und ich sage, jeder Rettungsschwimmer mehr auf der Straße ist ein Auge mehr aufs Wasser, was im Zweifelsfall Hilfe holen kann. Und das heißt ja nicht, dass wenn ich als Rettungsschwimmer unterwegs bin an der Ruhr oder am Baldeneysee, dass ich sofort reinspringen muss. Ich muss auch da einen kühlen Kopf behalten, tief durchatmen für mich und dann Podcast 112, auch den Notruf 112 wählen und Hilfe holen und beobachten, wo ist die Person? Das ist die wichtigste Hilfe. Und deswegen Rettungsschwimmer machen, wenn man das hochrechnet, dann bestimmt ein paar tausend richtig engagierte Essenerinnen und Essener und Besucher unserer Stadt, die richtigen Maßnahmen einleiten, wenn es wirklich dazu kommt.
Was muss ich denn mitbringen, um ein Rettungsschwimmer oder eine Rettungsschwimmerin zu sein? Muss ich jetzt besonders mutig sein? Sollte ich besonders kräftig sein, dass ich auch den Mut habe, eine Person vielleicht mal rauszuziehen? Oder was sind so die Voraussetzungen?
Ich muss ein ganz normaler Mensch sein und ich kann auch ein Kind sein, weil auch Kinder können wunderbar das Wichtigste tun, nämlich Hilfe holen. Und wenn ich mir eine Situation nicht zutraue und ich aber trotzdem es schaffe, Hilfe zu holen, dann ist der wichtigste Schritt in der Rettungskette letztlich getan. Und das kann jeder bei uns in der Gesellschaft, wirklich jeder. Und um Rettungsschwimmer zu sein, ja, da muss man ein bisschen Sport machen, aber auch ein Pottwal kann ausdauernd schwimmen. Und wenn wir uns anschauen, was unterwegs ist, also wir sind alle keine Superhelden, sondern wir sind ganz normale Menschen hier aus der Stadt und machen das ehrenamtlich. Wir sind alle keine Leistungsschwimmer, waren es vielleicht mal, aber man muss einfach Mensch sein, Freude haben, anderen zu helfen und einfach mitzudenken. Es geht einfach ums Mitdenken, um Gefahren bewusst sich zu machen. Und das ist der erste Schritt zum Rettungsschwimmer, zur Rettungsschwimmerin.
Sich über Gefahren bewusst werden und anderen Menschen helfen, ist an dieser Stelle ein Stichwort, was mich zu einem anderen Thema bringt. Wir spulen einmal zurück, und zwar in den Oktober letzten Jahres, und zwar am 7. Oktober 2023 ist Krieg ausgebrochen und Sie waren mit einer Gruppe von Jugendlichen gerade in Essens Partnerschaft Tel Aviv unterwegs. Der Rückflug, der war gestrichen und Sie mussten mit den Jugendlichen in Schutzräume fliehen. Wir hören an der Stelle einmal ganz kurz rein an einen kurzen Ton, den Sie uns geschickt haben.
Erst als die ersten Knallgeräusche zu hören waren, haben wir realisiert, wie die Lage ist, haben die restlichen Jugendlichen geweckt und wir sind in den Keller gerannt. Es war für die Jugendlichen und für uns ein schreckliches Erlebnis.
Wenn Sie das jetzt hören, nehmen Sie uns vielleicht mal kurz mit in Ihre Gefühlswelt. Es geht auch um Helfen, es ist eine Notsituation. Was ist dort passiert und wie ging es Ihnen?
Also ich spüre meinen Puls tatsächlich jetzt gerade. Ja, wir sind aufgewacht und es war ein wunderschöner Morgen. Es war Sonnenschein und es war eine komische Sirene zu hören. Und wenn man im anderen Land ist und dann mal Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst hört, die haben andere Sirenen. Im ersten Aufwachmoment war uns gar nicht klar, dass das eine Luftschutzsirene ist. Und dann gab es in der Entfernung dumpfe Knallgeräusche. Das waren Abfanggeräusche durchaus. Und da war klar, irgendwas ist hier gerade nicht normal. Das waren die ersten 30 Sekunden wahrscheinlich und dann haben wir alle geweckt, sind erstmal runtergegangen, weil wir dachten, egal was ist, unten ist man schneller auf der Straße oder in einem sicheren Bereich als im vierten, fünften Geschoss eines Gebäudes. Und das war dann der Punkt, wo wir uns ja sicherlich gedanklich auch gesammelt haben, was passiert da eigentlich gerade. Und da haben wir dann auch Bewohner des Hauses getroffen und dann war das vorbei und es war immer noch nicht klar für uns, was für eine Situation wir uns eigentlich befinden.
Dann ging es für Sie weiter in Schutzräume. Wie sahen die aus? Wie schnell ging das? Sie sagen jetzt, der Puls steigt in diesem Moment. Können Sie sich noch zurückerinnern?
Total. Also das könnte ich ein Buch drüber schreiben wahrscheinlich. Wir sind von anderen Hausbewohnern darauf aufmerksam gemacht worden, dass auch unsere Wohnung, alle Wohnungen einen Schutzraum haben. Das sind besonders verstärkte Wände in Gebäuden. Neubauten sind sogar verpflichtend, seit vielen Jahren in Israel mit solchen Räumen auszustatten. Das sind kleinere Fenster, kleinere Glasscheiben. In den meisten Fällen ist da eine Metalltür, die man dort vorziehen kann, die vor Splittern letztlich schützt. Und da haben wir dann ausgeharrt. Wir haben sehr schnell auch durch andere Hausbewohner die Information bekommen. Es gibt verschiedene Apps, ähnlich wie hier die Nina-Warn-App oder Kat-Warn-App, gibt es das auch in Israel, wo man dann auch ganz klar sieht, wenn ein Alarm ist. Wie viel Zeit hat man? Aber das war ein Thema, mit dem wir uns tatsächlich vorher schon beschäftigt haben, bevor wir nach Israel gereist sind, nicht wissend, dass sowas passieren kann. Wir wussten, und da haben wir mit den Eltern, aber auch mit den Jugendlichen im Voraus drüber gesprochen. Es gab eine Justizreform, es gab Großdemonstrationen, so wie sie es in Deutschland aber auch gibt. Also wenn man sich zurückerinnert, das AfD-Parteiwochenende hier in Essen, da hat sehr viele Demonstrationen gegeben und auch von großen Menschenmassen kann immer eine irgendwie geartete Gefahr ausgehen. Wie verhält man sich? Also darauf waren wir vorbereitet. Insofern war auch ganz klar, dass so viel Spaß wir vor Ort auch haben und Menschen treffen und neue Freunde kennenlernen, wenn es eine Notsituation ist, ist ganz klar, wie wir uns verhalten würden und dass das dann kein Spaß mehr ist. Und deswegen hat das sehr, sehr gut vor Ort funktioniert, gleichwohl die Situation nicht schön war.
Wie kann man sich das gefühlstechnisch vorstellen? Ich meine, Sie wussten über diese politische Situation Bescheid, haben das jetzt gerade geschildert, haben trotzdem gesagt, hey, wir fahren da hin. Und dann passiert aber sowas jetzt tatsächlich und es ist halt nicht das, was man im Fernsehen sieht. Und man hat 10 Jugendliche dabei, sie sind der Betreuer. Was macht das mit einem in dem Moment? Funktioniert man da noch oder brennen da die Sirenen durch? Wie fühlt sich das an?
Ich glaube, das kann man vorher gar nicht so richtig sagen. Aber ich gehe mir noch mal einen Schritt zurück. Wir haben gesprochen über Demonstrationen und über große Menschenansammlungen und Dinge, die passieren können. Und ich war immer im Hauptberuf. Ich hatte vorhin in der Einleitung gesagt, ich bin Polizeibeamter gelernt. Da war ich auch schon mal zu den Mai-Demonstrationen in Berlin ein ganzes Wochenende. Und ich habe nicht einen Demonstranten gesehen in diesem Einsatz, weil es einfach an anderen Orten stattgefunden hat. Und auch Israel und Tel Aviv sind große Regionen. Das heißt nicht, dass an jeder Ecke irgendwas an Gefahren ist. Also sobald man in der Großstadt ist, ist man Gefahren ausgesetzt. Was da passiert ist am 7. Oktober, ist natürlich etwas, mit dem so nicht zu rechnen war. Also große Nachrichten und Geheimdienste haben mit so etwas nicht gerechnet. Die Politik war nicht darauf vorbereitet. Insofern ist das eine Situation, die für alle natürlich überraschend und so war, dass wir ins kalte Wasser gesprungen sind. Und natürlich klappt da nicht immer alles gut. Woran denkt man? Man denkt natürlich erstmal, was mit einem selbst ist und was mit den Jugendlichen, die einem anvertraut sind. Und das hat gut geklappt, weil wir von vornherein einen intensiven Austausch und Kontakt zu den Eltern hatten, die sich natürlich auch über das, was man im Fernsehen sieht, Gedanken gemacht haben. Man hat die Situation vor Ort analysiert. Und ja, man hat irgendwie funktioniert und das hat sehr gut funktioniert. Und ich glaube, alle haben sich sicher gefühlt, so sicher man sich in so einer Situation ja fühlt. Aber die Gruppe hat gut zusammengehalten. Man fährt ja nicht aufs Blaue irgendwo hin. Man lernt sich vorher kennen. Man ist vielleicht in einem Jugendverband tätig. Man hat sich bei Veranstaltungen kennengelernt, in der Gruppe selber. Insofern, ja, eine krasse und außergewöhnliche Situation.
Jetzt waren Sie der Betreuer der Gruppe. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie ich bin jetzt der Papa, der quasi auf seine Kinder aufpasst und der sich in dem Moment auch wirklich verantwortlich dafür fühlt, dass alle in Sicherheit sind, dass ich jetzt alle Entscheidungen, die ich treffe, dass die richtig sind? Wie viel Verantwortungsgefühl liegt da bei einem selbst?
100%. Wir waren glücklicherweise und durch einen Zufall ein relativ großes Team. Wir haben Fachkräfte mit rübergenommen, die Kontakt zu Vereinen und Jugendverbänden in Tel Aviv aufgenommen haben, um Partnerschaften zu eruieren mit Jugendverbänden hier aus Essen. Und deswegen waren wir mehr erwachsene Begleitungen, als es üblicherweise bei so einer Fahrt wäre. Insofern gab es immer noch, wir hatten zwei Pädagogen dabei, die sich intensiv um die Kids kümmern konnten. Wir hatten aber auch die Zeit, uns um organisatorische Dinge zu kümmern, weil da geht ja viel durch den Kopf. Einerseits muss man die Eltern mitnehmen. Wir haben eine Bescheinigung oder eine Bestätigung, dass wir eine bestimmte Reiseroute mit den Jugendlichen reisen dürfen. Und wenn man jetzt überlegt, Flüge sind storniert, ein Flughafen ist dicht. Wie kommt man aus so einem Land, was gerade die Grenzen dicht macht, den Seeverkehr dicht macht, wie kommt man da raus? Und es gab dann irgendwann auch eine Möglichkeit und Gedanke über Jordanien, über Amman. Dann gibt es natürlich auch Bedenken im Team, welche Reiseroute kann man nehmen, welche Fahrten werden überhaupt möglich aus Sicherheitsaspekten heraus. Und ja, da muss irgendeiner die Entscheidung treffen. Die war nicht immer einvernehmlich in der Situation, aber jeder hat diese Entscheidung dann getragen. Und das war gut und es ist auch im Nachgang natürlich darüber gesprochen worden. Und die Entscheidungen waren von allen letztlich mitgetragen im Ergebnis. Aber das ist natürlich schwierig, die Eltern zu informieren, die Kids mitzunehmen, das Team mitzunehmen. Dann aber auch ein bisschen Druck aufzubauen, weil es hat natürlich eine Zeit lang gedauert, bis hier in Deutschland die Menschen informiert waren, die Medien mitzunehmen auf der einen Seite. Deswegen ist auch so ein Interview damals entstanden, damit man weiß, was ist da vor Ort und welche Hilfe braucht man konkret vor Ort, Politik wach zu rütteln, aber auch die Lufthansa in die Verantwortung zu nehmen, zu sagen, okay, die Flüge auf der einen Seite streichen, ist das eine. Und es ist auch nachvollziehbar, dass eine Crew vielleicht nicht fliegen möchte, aber da sind Menschen vor Ort, die auch raus müssen. Und da haben Staaten unterschiedlich agiert und da kann man im Nachgang, nach so einer Situation immer trefflich drüber diskutieren. Aber das sind alles Dinge, die in dem Moment mitbedacht werden müssen, zwischen den Alarmen und die Gedanken, die man sich auch privat persönlich macht und natürlich selber auch Angehörige zu Hause hat.
Jetzt sind Sie selbst ausgebildeter Polizist. Sie haben das Ehrenamt bei der Wasserwacht. Das heißt, Sie sind auf solche Situationen vorbereitet, sage ich mal vorsichtig. Also ich spreche von Krisensituationen, die jetzt natürlich weit über das hinausgehen, was eine normale Krisensituation ausmacht. Aber damit meine ich, sie sind jetzt nicht bloß Betreuer, der mitfährt und dann in eine Situation kommt, wo er vielleicht nicht weiß, wie er agieren soll, dann noch unter dem ganzen Stress. Inwiefern hat Ihnen da der Beruf und das Ehrenamt geholfen? Inwiefern hat das damit reingespielt?
In allen Bereichen lernt man, und das beginnt im Bereich der Ersten Hilfe, mach dir Gedanken, welche Gefahren drohen, atme tief durch und handle erst dann. Meine Erste-Hilfe-Situation, einen Kettensägen-Vorfall im Garten, Papa, Onkel, wer auch immer, ist mit der Kettensäge unterwegs und hat sich die geliehen am Baumarkt und hat sich dann verletzt, als der kleine Baum gefällt wurde. Ja, die macht man aus, bevor man an die Person herangeht. Also macht sich vorher Gedanken, welche Gefahr droht jetzt. Und das ist natürlich im beruflichen Kontext bei der Polizei, aber auch im ehrenamtlichen Kontext beim Roten Kreuz führt sich das fort. Ich mache mir Gedanken, was tue ich in welche Situation, und dieses strukturierte Denken hilft sicherlich auch. Ja. Mhm. Aber das macht man auch als Jugendgruppenleiter. Also jeder Jugendgruppenleiter macht sich ja Gedanken. Wenn ich weiß, ich bin Nichtschwimmer als Jugendgruppenleiter und meine Kollegin, mein Kollege sind ebenfalls Nichtschwimmer, dann sollte ich mir natürlich Gedanken machen, ob ich mit meiner Jugendgruppe ans Wasser gehe. Mhm. Und das macht ja auch keiner. Insofern links und rechts schauen, und das ist schon ein ganz guter Hinweis.
Mhm. Vielleicht gehen wir noch mal so kurz in die Situation. Sie sind jetzt mit den ganzen Jugendlichen und mit dem Team in diesen Schutzräumen. Wie sah es darin aus? Inwiefern war dieser Kontakt nach außen und nach Deutschland mit den Behörden, mit der Politik, mit dem Oberbürgermeister, inwiefern war das möglich?
WLAN. Also Israel hat, glaube ich, an jedem Zipfelchen im hintersten Eck der Wüste eine Internetverbindung. Und wir waren natürlich auch im Schutzraum mit WLAN versorgt. Insofern war der Kontakt über WhatsApp und andere Messenger-Dienste natürlich möglich. Und auch Thomas Kufen hat sich sicherlich sehr früh bei uns gemeldet, schon am Samstag aus seinem privaten Urlaub heraus über WhatsApp-Call und hat sich erkundigt, was er tun kann. Und er war natürlich einer der großen Treiber, der hier in Essen alles in Bewegung gesetzt hat, um die Jugendgruppen aus Essen, die vor Ort waren, das war neben uns ja auch die evangelische Jugend, aus dem Land rauszuholen. Und das ist natürlich eine super Unterstützung auf der einen Seite. Also die Netze funktionierten, und insofern war sowohl die Information der Eltern als auch der Kontakt mit Medien und Politik und weiteren Entscheidungsträgern durchaus durchgehend machbar.
Wie ging es den Jugendlichen in der Zeit und wie war die Kommunikation untereinander?
Oh, das ist eine Sache, die glaube ich in der Gruppe bleibt, aber was ich dazu sagen kann, dass die Gruppe sich vorher kannte, sich kennengelernt hatte und wir heute noch engen Kontakt haben, weil man natürlich eine Situation durchlebt hat, und da sind noch ganz andere Freundschaften draus gewachsen und enge Verbindungen auch zu den Eltern, und also die ganze Gruppe, die ist durch eine unschöne Situation sehr eng zusammengerückt, und das ist bis heute noch so.
Und dann, als die Nachricht dann kam, wir können nach Hause, und als man dann im Flugzeug gesessen hat, was war das für ein Sprung? War das vielleicht, ja, wir haben es geschafft, oder wann ist dieser Moment eingetreten?
Welche der drei Nachrichten? Also wir hatten tatsächlich eine Möglichkeit auszureisen über Jordanien. Und wenn man dann mitbekommt, dass im Norden die Hisbollah angreift und dann eine Grenze früher dicht gemacht wird und man doch nicht den Flieger erreicht, dann öffnet einem das schon die Augen. Wir sind letztlich rausgekommen über Istanbul. Wir hatten einen Fahrer, der uns auch nach Jordanien gefahren hätte, zur Grenze zumindest, der uns zum Flughafen gebracht hat. Wir waren viele Stunden vorher da, und das war da so dann der Punkt, wo wirklich das, was sich vielleicht im Bauch angestaut hat, an Stress erstmal losgelassen hat, weil man wusste, okay, man ist jetzt hier an einem recht sicheren Ort und einem abgeschirmten Ort. Das ist anders als quasi das freie Feld in einer Stadt. Aber auch da gab es Situationen, da sind Raketen abgefangen worden, während wir im Flughafengebäude waren, und dann im Flugzeug zu sitzen, ist natürlich eine total angespannte Situation. Man ist in einer engen Röhre drin, die Leute in sich sind sehr nervös. Ein Jugendlicher, der über die Waldorfschule der russischen Sprache mächtig war, hat dann übersetzt, da war eine Mama, die mit ihrem Kind geschimpft hat, und die wären beinahe aus dem Flugzeug rausgeschmissen worden. Dann ist jemand panisch aufgestanden, wollte eine Tür hinten öffnen. Und das ist natürlich alles das, was einen Abflug verzögert, und alle wollen, dass man da rauskommt. Und ich bin viel in meinem Leben geflogen, aber noch nie so schnell und steil gestartet wie von Tel Aviv in dem Moment. Und das war dann der Punkt, wo man dachte, wow, jetzt ist man aus der Situation raus.
Dann kam es sicherlich irgendwann zu einer Situation, die Sie auch gerade in der Wasserwacht hoffentlich selten, aber dennoch auch mal wieder erleben, nämlich der Moment, wo sie gerettet haben, beziehungsweise wo das Flugzeug dann gelandet ist und sich Jugendliche und Eltern dann wieder in die Arme gefallen sind. Was war das für ein Moment für Sie?
Ja, man war ja auch selbst zu Hause. Also natürlich war das die Erleichterung, einmal zu wissen, okay, ich bin aus dem Luftraum raus, dann in einem anderen Land zu landen, zu wissen, okay, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Das ist schon enorm. Und ich weiß nicht, Thomas Kufen und auch andere haben, wo wir im Flieger saßen, WhatsApp geschrieben, gesagt, seid ihr immer noch nicht raus hier, Flightradar, sagt ihr, steht da immer noch, aber eigentlich hättet ihr schon fliegen müssen. Und ja, wir waren über 2 Stunden später mit der Maschine rausgekommen. Ja, da fallen wirklich, wenn man dann draußen ist, schon die Steine von den Schultern. Und dann spürt man letztlich das an Dankbarkeit, was einem die Menschen, wenn wir mit der Wasserwacht jemandem geholfen haben, auch entgegenbringen. Nämlich wirklich so dieses Danke sagen und dann weiß man, wow, dafür habe ich es gemacht. Und das haben wir dann Thomas Kufen und anderen Akteuren natürlich auch mitgeteilt, was das einmal mit einem macht. Vielleicht ist das manchmal gar nicht viel. Also bei der Wasserwacht das Pflaster kleben oder ein Boot in den nächsten Hafen schleppen und dann sagen die Leute dankbar, weil die wirklich in der Situation nicht weiter wussten und sich nicht zu helfen wussten. Und dann haben wir das einmal zurückgegeben. Das ist Perspektivwechsel.
Trotz solcher Ereignisse, äußerst unschöne Ereignisse, die sicherlich auch heute an mancher Stelle bewegend sind. Sie sagen selbst, Sie haben Kontakt zu der Gruppe, Sie haben guten Kontakt, man hat gemeinsam aus einer ja äußerst nicht nur schwierigen Situation, sondern für uns kaum denkbaren Situation rausgefunden, wo man halt auch wirklich auf diese Hilfe von außen angewiesen war. Nichts anderes tun Sie heute auch wieder für andere. Und das trotzdem Sie auch solche Situationen wie diese jetzt erlebt haben. Das heißt, Sicherheit und gerade dieser vorbeugende Aspekt spielen auch heute bei Ihnen immer noch eine große Rolle auf Ihrer ja sehr, sehr breit aufgestellten Liste. Was bewegt Sie dazu, zu helfen an so vielen Stellen?
Ja, das war tatsächlich 1998 in Los Angeles. Da war ich 14 Jahre alt und war dann in der Jugendrettung Schwimmer B-Gruppe. Und da durfte man dann als zweiter Mann mit auf dem Tower zwischendurch mal sitzen nach dem Training. Und ich erinnere mich dran, das war Tom Kelsey. Tom Kelsey, Rettungsschwimmer in Los Angeles, hauptberuflich Lehrer und im Sommer Rettungsschwimmer. Und er hatte ein echtes Händchen für uns Jugendrettungsschwimmer. Und der hat sich dann mich gekrallt und ich saß dann auf dem Bluff Tower in Cabrillo Beach. Und es war der 4. Juli, also vor wenigen Tagen, hat sich das Ereignis gejährt und da war ein mexikanischer Junge. Nein, die Situation war etwas anders. Viele Barbecues und wir haben den Leuten gesagt, packt eure Feuerkohle nicht einfach in den Sand auf dem Strand verteilt, sondern es gibt extra Feuerringe aus Beton. Packt die da rein, damit da halt keiner reintritt. So ein spielendes Kind, ein kleiner mexikanischer Junge, ist dann im Spieltrieb in diesen Feuerring reingesprungen und hatte die Füße zweiten Grades verbrannt, zweiten, dritten Grades, hatte also wirklich so Brandblasen. Und dieser kleine Strand am Hafen von Los Angeles hat nur 3 Tower, einen Headquarter und 2 kleine Tower. Und 2 Kollegen waren auf einem Einsatz weiter weg. Da gab es einen Bootsnotfall. Ja, und mein Job war es eigentlich nur, Wasser von A nach B zu holen. Natriumchloridlösung und damit wurden die Füße dann gekühlt. Und dann kam der Rettungsdienst, hat den abgeholt und dann hat Tom Kelsey auf die Schulter gehauen und gesagt, boah, richtig super gemacht. Und das Einzige, was ich getan habe, war, ich habe Wasser von A nach B getragen, aber habe die unterstützt. Und ein paar Wochen später kam die Mama mit dem kleinen Jungen zu uns und hat dann mit so einem spanischen Akzent auf Englisch Danke gesagt. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, wie so riesengroße braune Augen mit langen Wimpern, die dann klack, klack in einem kleinen Kopf dieses Danke sagen. Das Bild habe ich heute noch im Kopf. Und das war so der Wendepunkt 1998, warum ich dann sagte, boah, das mache ich auch hier. Und dann habe ich mir eine Rettungsschwimmorganisation gesucht und ich wollte immer Rettungssanitäter werden, bin dann zum Jugendrotkreuz gekommen. Rettungssanitäter bin ich bis heute übrigens nicht, aber alles andere habe ich dann verwirklicht und war dann erstmal im Jugendrotkreuz in meinem Alter, habe da erste Hilfe gelernt, viele nette Leute kennengelernt. Ja, und so bin ich dann auch in den Stadtjugendring reingerutscht, wo ich dann heute zumindest in Vorstandstätigkeit immer noch hänge. Bin damals im Jahr 2000 auch nach Nizhny Novgorod, also nach Russland gekommen, in Essens Partnerstadt als Jugendlicher mit 16 Jahren. Ja, und dann Städtepartnerschaft Israel, war ganz klar, das, was ich damals erlebt habe, das sollen auch andere Menschen erleben können. Und dann, Ja, hat sich das einmal so gedreht und ich bin dann als Begleiter mitgefahren und nicht mehr als Jugendlicher. Und so landete ich letztlich, ja, ich sag mal einmal im medizinischen Sektor, irgendwie dann auch Menschen helfen bei der Polizei und als Betreuer in Tel Aviv. Und da schließt sich der Kreis zwischen einem Ereignis, 4. Juli 1998 in Los Angeles und meinem Ehrenamt, meinem Beruf und auch die Reise nach Israel.
Man kann also so ein bisschen wieder zurückschauen auf den Anfang des Podcasts, wo Sie gesagt haben, ich bin in Haidhausen gestartet, habe mir einmal einen Teil der Welt angeguckt, eine große Reise quasi gemacht und bin jetzt wieder in Haidhausen oder schon länger in Haidhausen. Und ich habe ganz, ganz viel mitgenommen und ich habe vor allen Dingen für mich selbst mitgenommen, dass gerade dieser Moment, ich fand das so schön mit diese braunen Augen, die gucken mich an, also wirklich Menschen, die in Notsituationen sind, dass ich denen helfen kann. Aber wie ich jetzt auch direkt mitnehme, dass ich schon vorbeugend quasi darauf hinweise, Achtung, das und das ist gefährlich, geht doch bitte da und da baden. Das heißt, dass es gar nicht erst zu solchen Situationen kommt.
Ja, das war das Erste, was ich da kennengelernt habe. Also sag den Leuten, dass sie nicht in den Feuerring springen. Und dann denkt man sich, naja, natürlich springe ich nicht in so einen Grill rein. Und es passiert trotzdem. Und so passieren halt auch Notfälle. Und die können wir einmal durch Aufklärung verhindern oder größtenteils glücklicherweise verhindern. Aber auch wenn es passiert, ja, sind wir halt ausgebildet. Ne? Das ist dann unser Job. Und ja, die Dankbarkeit. Also das Geben und Nehmen. So kommt auch die eine oder andere Person zu uns, die... Ja, da wurde ein Missgeschick, Malheur passiert und dann sagt, Mann, das muss ich jetzt was zurückgeben irgendwie. Und nein, muss man nicht, aber wenn man Lust dazu hat und feststellt, wie toll die Menschen sind, die sich hier in Essen in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich engagieren, das muss man erleben. Also dann ist wirklich egal, ob bei uns, bei einer anderen Hilfsorganisation oder auch in Fördervereinen, Sportvereinen. Also die Menschen, die das Rad am Rollen halten, sind letztlich die tolle Situationen erleben. Und ein paar davon haben wir ja heute von gesprochen. Klar sind die Pointen vielleicht negative Spitzen gewesen, die passieren können, aber das passiert glücklicherweise nicht jedem. Auf alles kann man vorbereitet sein und letztlich, man erlebt tolle Dinge, die man in seinem Leben nicht vergisst.
Kann man sagen, das Ehrenamt beim Deutschen Roten Kreuz ist wie eine Art Familie?
Total. Und das international sogar. Und das macht so besonders und das hat mich da gehalten. Egal, wo man auf der Welt ist, man findet ein Roten Kreuz oder eine Schwestergesellschaft des Roten Halbmondes und 2000 war ich in Argentinien als Austauschschüler von der Schule her und da bin ich dann in der ersten Woche an der Rotkreuz-Unterkunft in San Carlos de Bariloche vorbeigekommen in Patagonien und habe da angeklopft und da war gerade ein Kurs und dann mit den Leuten kurz gesprochen und dann, ja, Rotkreuzler und am nächsten Abend war man zum Abendessen eingeladen und das findet man wirklich auf der ganzen Welt und das ist halt so eine, wie es im Wassersport ist, ist es auch beim Roten Kreuz, bei der Rothalbmond-Gesellschaft einfach eine riesengroße Familie und das verbindet. Das, ja, ist toll.
Ja, eine riesengroße Familie über einen großen Teil der Welt verteilt. Gordon Wenzek, Lehrbeauftragter bei der Polizei, Vorstand des Stadtverbandes der Essener Kinder- und Jugendverbände und auch bei der Wasserwacht Essen. Jede Menge, was ich heute hier erfahren habe und sicherlich könnte ich auch noch ganz, ganz vieles mehr fragen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie da waren und danke für den tollen Einblick. Und ich auf jeden Fall nehme heute für mich mit, dass es oft gar nicht um das Retten an sich an der an Ort und Stelle geht, sondern halt auch wirklich um dieses Vorbeugende. Und Sie sitzen hier vor mir und ich lese es im Gesicht ab, mit welcher Leidenschaft Sie wirklich diesen Beruf und dieses Ehrenamt machen und das wirklich aus einer ganz, ganz tiefen Geschichte heraus. Und vielen Dank, dass Sie da sind, auf jeden Fall.
Ja, sehr gerne. Und das nicht nur hier, sondern auch mit Sicherheit am Wasser und so doppeldeutig, wie es ist. Einmal mit Sicherheit am Wasser, aber auch da findet man uns. Und wenn ich eins den Menschen da draußen mitgeben kann, macht was aus eurem Leben, engagiert euch irgendwo, verwirklicht euch und macht mehr als nur aufs Handy gucken und Spiele spielen und WhatsApp bedienen. Also schaut euch das an, was um euch drumherum passiert, engagiert euch. Das ist was, was einen wirklich weiterbringt und was toll ist. Und man merkt es vielleicht, ich komme gar nicht aus dem Reden raus, das ist wirklich, was einen prägt und was Spaß macht. Und das kann man nur jedem empfehlen.
Abschließend möchte ich gerne noch eine kleine Kurzsatzrunde mit Ihnen beginnen und gleichzeitig auch abschließen. Ich beginne die Sätze immer kurz und Sie werden die abschließen. Ein guter Tag beginnt für mich mit...
Mit einem guten Kaffee und nicht vor 12.
Im Radio höre ich am liebsten...
Radio Essen. Wann kriege ich die 5 €?
Die sozialen Medien sind für mich...
Social Media und nicht sozial.
Wenn ich mal eine ruhige Ecke in Essen suche, dann...
Auf Zollverein. Und das, obwohl ich gesagt habe, die schönsten Stellen sind an der Ruhr, aber Zollverein ist auch toll.
Und von da aus kann man die Ruhr vielleicht doch sogar auch sehen, oder?
Ja, mit Fantasie.
Wäre mal ein Experiment. Um mal was zu lachen zu haben, muss ich...
in den Spiegel gucken.
Und an den Menschen in Essen mag ich besonders...
Dass das Wort auf der Zunge liegt.
Mit diesen Worten bedanke ich mich nochmal... Und ich möchte mich auch bedanken bei allen Hörerinnen und Hörern, die heute eingeschaltet haben. Alle anderen Podcast-Folgen, die findet ihr wie immer auch online auf radioessen.de unter Podcasts. Und jetzt nochmal ein herzliches Dankeschön an meinen Gast heute, Gordon Wenzek.
Glück auf!
Essen im Ohr, der Podcast-Talk von Radio Essen.